Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Was ist die Situation gerade? Unser heutiger Gast Eberhard Stahl, Diplompsychologe, psychologischer Psychotherapeut und Co-Geschäftsführer von Elbdialog, geht dieser Frage auf den Grund. Mit faszinierender, detaillierter Genauigkeit, mit sprachlicher Finesse und nicht zuletzt mit einer gehörigen Portion Humor. Eberhard Stahl ist als Dozent, Mediator und Teamentwickler für Unternehmen und öffentliche Institutionen tätig. In seinem soeben erschienenen Buch Die Psychologie der Situation geht es Eberhard Stahl darum, Kontexte zu entschlüsseln und zu gestalten, die uns täglich begegnen, in die wir hineingeraten oder die wir tatsächlich selbst auch anbieten, wie wir es tun. In Behörden, in Verhandlungen, in Entscheidungssituationen, in allen privaten und öffentlichen Kontexten. Im Feld der Begegnung leitet jeden von uns ein spezifisches Situationsverständnis, ob bewusst oder nicht. Dieses Situationsverständnis bestimmt sehr stark darüber, was wir in zwischenmenschlichen Begegnungen für angemessen und richtig halten und was als unangemessen oder schlicht daneben gelten muss. Was es damit auf sich hat, wie man das besser verstehen und lesen kann und wie man gegebenenfalls unterstützen kann, wenn es damit hakt oder Ärger gibt, darüber sprechen wir bei Karl Auer Sounds of Science mit Eberhard Stahl. Viel Spaß!
Ja, lieber Eberhard Stahl, herzlich willkommen beim Gespräch mit Karl Auer Sounds of Science und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit dafür nehmen. Danke.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, zur Erklärung, wir sind sozusagen online beieinander. Sie sind gerade in Schleswig-Holstein, ne? Habe ich gehört vorhin.
Genau, da ja. Lebe ich, ja.
Genau. Ich bin im Vorderen Odenwald in der Nähe von Heidelberg. So viel zur situativen Vorklärung. Bevor wir auf Ihr wirklich spannendes und nützliches und, wie ich finde, zugleich unterhaltsames und sehr witziges Buch, die Psychologie der Situation, zu sprechen kommen, erlauben Sie mir zu Beginn direkt eine, naheliegende Thematisierung. Wir sind ja jetzt in der Situation. Wir haben uns zu einem Interview verabredet, im Rahmen der, wie ich finde, bewährten Reihe Karl Auer Sounds of Science, und wir starten. Ich bin erwartungsfreudig gespannt, wie nehmen Sie die Situation wahr, wenn ich Sie das fragen darf?
Ja, die ist noch gar nicht richtig ausgeklärt. Für mich wahrscheinlich noch viel weniger als für Sie, weil Sie sind ja häufiger in der Rolle, dann mit anderen Gesprächspartnerinnen und Partnern unterwegs. Ich mit Ihnen in der Situation ja zum ersten Mal. Und tatsächlich habe ich mich gestern mal gefragt, in was für eine Situation komme ich da eigentlich? Sind wir jetzt, na gut, wir sind in Deutschland unterwegs, das ist sicher. Aber in welcher Szene befinden wir uns? Sind wir jetzt, wenn wir sagen, wir sind in der literarischen, wissenschaftsliterarischen Szene oder in der Psychoszene oder sind wir in der systemischen Szene oder in der psychohumanistischen Szene? Von welchen Voraussetzungen gehen wir aus? Ich könnte es gar nicht genau sagen. Und dann die nächste Frage, was machen wir hier eigentlich? Sind wir jetzt hier unterwegs, um eine Werbeaktion zu machen für mein Buch? Also im Wirtschaftssystem machen wir eine Werbeaktion. Ist das im Wissenschaftssystem eine Informationsveranstaltung? Oder machen Sie vielleicht sogar eine Prüfung draus? Gleich kommen die ganz schwierigen Fragen und ich sitze da und weiß nicht mehr weiter. Das ist noch gar nicht klar. Das muss ich noch rausstellen. Und was wir beiden füreinander und miteinander sind, sind wir, im Moment sieht es so aus, Sie sind der Gesprächsführende und ich bin der Gesprächspartner. Aber sind wir am Ende Kollegen, Verbündete oder Gegner sogar? Oh, muss ich alles noch rausstellen? Und worüber wir eigentlich sprechen? Reden wir jetzt über ein Thema, Kontextualisierung von Kommunikation? Reden wir über ein Produkt? Ah, da ist ein Buch rausgekommen. Reden wir über ein gesellschaftliches Grundproblem? Auch das muss ich irgendwie noch rauskristallisieren. Und von daher, das, was wir jetzt miteinander machen, ist das, was immer passiert. Wir basteln da dran. Zum Beispiel haben Sie jetzt gerade bei manchen, wenn ich manche Begriffe genannt habe, zu den Szenen oder zu dem, wie wir zueinander stehen, haben Sie geschmunzelt. Indem Sie das machen, lassen Sie mich ja schon wissen, in welche Richtung es nach Ihrer Sicht gehen könnte oder nicht. Und dementsprechend kann ich mich schon wieder ein bisschen eingrooven. Also der Kontext, in dem wir unterwegs sind, der schillert noch ein bisschen und wird sich wohl entwickeln. Da gehen wir von aus.
Okay. Ja, schön. Also ich bin jetzt froh, dass ich die Anfangsfrage gestellt habe. Da hat sich der ganze Fächer, sage ich jetzt mal, schon so aufgemacht. Das ist wirklich unheimlich. In der Psychologie der Situation, so sagt es der Untertitel, geht es ja darum, Kontexte zu entschlüsseln und zu gestalten.
Ja.
Ich hatte auch gesagt, Ihr Buch sei nützlich, spannend, unterhaltsam und witzig. Ich erlebe das als Leser tatsächlich so, alles. Ich hatte auch wirklich Spaß. Es ist eine Riesenfülle an gut sortiertem Sach- und Fachwissen. Und das wird aber im Ausgang von alltäglichen Beispielen erschlossen und entfaltet, die eigentlich jeder wiedererkennen kann. Und die sofort die tägliche Bedeutung und Brisanz des Themas klar machen. Und es gibt prominente Beispiele aus Presse und anderen Medien, die man zum Teil kennt. Frage, was hat Sie veranlasst, Ihr Buch, ich möchte mal so sagen, dramaturgisch so anzulegen? Ich hoffe, man versteht, was ich damit fragen will.
Mal gucken, ob ich das gleiche Gegenstandsverständnis jetzt wie Sie entwickle dazu. Sie gehen von einer Vorannahme aus, nämlich ich habe das so angelegt. Mhm. Das heißt, der Mann hat einen Plan gehabt und hat da wie ein Dramaturg an seinem Regiepult gesessen. Ich glaube, so hat es sich nicht entwickelt, sondern es hat sich weitgehend so ergeben, weil mein Interesse, ich bin ja von meiner beruflichen Herkunft her, bin ich ja Kommunikationspsychologe und es hat sich so entwickelt, dass das ganze Interesse am Thema von konkreten Situationen kam. Ja. Meistens von Situationen, die ich nicht verstanden habe. Wo man davor steht und denkt, bitte, was ist das hier jetzt? Mhm. Warum funktioniert das nicht oder so? Und daraus hat sich dann ergeben, das Ganze mal theoretisch anzugucken. Und in der ganzen Zeit bin ich ein bisschen rumgelaufen wie so ein kleiner Junge, der Muscheln gesammelt hat. Also wenn ich in der S-Bahn gefahren bin und dann ein Gespräch gehört habe und mitgekriegt habe, oh, das geht jetzt gerade den Bach runter hier. oder ich lese eine Zeitung und da ist ein Interview und ich denke, ist ja interessant, diese Wendung gibt es doch gar nicht. Mhm. Oder das sind manche Beispiele jetzt auch aus meinem Privatleben. Also ein Freund erzählt mir von einem Erlebnis, was er gehabt hat bei einem Essen. Dann sind diese konkreten Beispiele immer sowas wie die Prüfsteine für all das, was man sich so an Theoriegedanken macht.
Ja.
Und insofern hat sich das ein bisschen in so einem Ping-Pong ergeben, ohne dass ich das von vornherein irgendwie so geplant hätte.
Und ich ist ja auch interessant.
Und ich bin ganz froh darüber, dass es sich so ergeben hat, weil dadurch war das für mich auch ein bisschen, also ich sag mal so, seit das Buch fertig ist, ist mein Leben ein bisschen langweiliger geworden. weil das irgendwie, das hat richtig Spaß gemacht, ständig in diesen Erforschungsmodus zu sein und diese Beispiele auch zu finden und dann zu aufzubereiten. Also so ist das Ganze entstanden.
Ich weiß, ob die Situation die richtige ist, ich mache es trotzdem. Es muss ja nicht das letzte Buch gewesen sein. Also müssen Sie jetzt nicht drauf. Genau. Also das Leitthema ist ja, wie wir, so verkürze ich es jetzt mal, wie wir in sozialen Situationen, insbesondere Gesprächen, unser Situationsverständnis entwickeln. Das ist ein Alltagsbegriff, könnte man sagen, der wird aber schon auch zu einem konzeptionellen Grundbegriff, so habe ich das zumindest verstanden. Und ich lese das so bei Ihnen, das läuft komplexer ab, als man gewöhnlich so annehmen mag. Und es führt, wenn es unreflektiert bleibt, zu Überraschungen, um es vorsichtig zu sagen, oder auch oft zu Konflikten. Wie könnte man denn in ein paar Sätzen sagen, was jetzt in dem Kontext Ihrer Untersuchung Situationsverständnis bedeutet? Und warum ist es so wichtig, sich da genau auszukennen? Das kann man natürlich alles nachlesen, aber einfach hier so mal kurz zusammengefasst, wenn es geht.
Ja, da ist natürlich wieder die Vorannahme drin, dass es geht, in ein paar Sätzen. ich darf es ja eigentlich gar nicht in ein paar Sätzen sagen, weil dann wird man sagen, warum schreibst du ein Buch dazu? Das kann man nicht billiger schießen. Aber die Grundidee hinter dem Ganzen ist erstmal, Situationsverständnis ist ein bisschen was wie gehen. Also wir beiden können ja hochwahrscheinlich, wenn wir jetzt aufstehen würden, wir könnten unfallfrei gehen. Das kriegen wir hin. Gleichzeitig passieren bei diesem Gehen unfassbar viele komplexe Abläufe, in denen die gesamte Physiktheorie berücksichtigt ist. Die müssen wir aber nicht kennen, weil unser Organismus das ja irgendwie alles schon implizit intus hat. Allerdings, wenn es dann mal irgendwie nicht mehr klappt mit dem Gehen, weil das Knie nicht in Ordnung ist, dann wird es auf einmal hochkomplex, das Gehen. Hochkomplex. Hm. Und so ist es mit dem Situationsverständnis auch. Das stellen wir ja jeden Tag hundertfach einfach her. Zack, bumm. Wir kommen irgendwo rein und wir wissen, was angesagt ist, was die Situation erfordert. Sobald man aber anfängt, das bewusst zu machen, also wie wenn das Knie kaputt ist, darüber nachzudenken und das dann mal ausdrücken will und mal besprechen will, dann merkt man, dass es sehr komplex wird. Also es hat was mit implizitem und explizitem Wissen über Situationen zu tun. Und grundsätzlich geht es darum, ein Situationsverständnis habe ich dann, wenn ich die in dieser Situation für uns beiden, in unserem Miteinander, in unserem Gespräch relevanten Konzepte überblicke. Also wo sind wir, was machen wir miteinander, wer sind wir und was ist unser Thema, was sind da die Konzepte und was sind die Skripte? Man könnte sagen, die Gebrauchsanweisungen, die Beipackzettel, die sich aus diesen, aus diesen Konzepten rauslesen lassen. Wenn wir beide die glauben, verstanden zu haben, dann haben wir ein Situationsverständnis. Und dann, wenn wir das haben, dann glauben wir, dass wir uns auskennen und dann glauben wir, dass wir uns angemessen verhalten können. Weil solange ich mich an den Beipackzettel halte, den die Situation mir da anbietet, gehe ich davon aus, dass ich mich schon richtig verhalte und vor mir, vor Ihnen bestehen kann damit. Und sobald und solange das nicht der Fall ist, also wenn ich das Gefühl habe, irgendwas an dieser Situation verstehe ich nicht. Das heißt meistens, ich habe für irgendwas kein stimmiges Konzept. Dann habe ich auch kein Skript, keine Gebrauchsanweisung, wie ich damit umgehen soll. Und dann habe ich nur noch die Wahl, entweder ich benehme mich daneben oder ich verstumme. Also wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt sagen würden, Herr Stahl, mal kurz einen Break, ich mache nebenberuflich auch in Versicherung und wollte mal mit Ihnen gucken, was ist denn Ihre Situation? Dann würde ich wahrscheinlich erstmal, da müsste ich suchen. Oh Gott. Jetzt kommt also der Mann kommt in einer anderen Identität noch als Versicherungsvertreter. Das ganze Gespräch wird zu einem Werbegespräch umfunktioniert und zwar nicht für mein Buch, sondern für eine Versicherung. Wird aber aufgezeichnet jetzt. Das heißt, wir sind im öffentlichen Raum. Ach du Schrecke, da habe ich kein Skript für. Wie soll ich mich jetzt verhalten? Und dann habe ich nur noch die Wahl, entweder sage ich gar nichts mehr oder ich rede etwas, was ich dann selber als unstimmig, als Stuss empfinde. Und das wird dann stressig für mich. Und von daher gilt, ganz kurz noch, von daher gilt, wir sind ja quasi intuitiv, sind wir sowas wie Rätsellöser. Wir sind ständig damit beschäftigt, diese Konzepte zu identifizieren und die Skripte auszulesen. Und wenn das nicht gelingt, dann werden wir hibbelig, dann werden wir unruhig und versuchen, das Rätsel aufzulösen.
Das haben Sie jetzt auch nochmal angedeutet. Ich meine, normalerweise, wir machen das täglich, so habe ich Sie verstanden, Situationsverständnisse herstellen, abgleichen. Das ist, Entschuldigung. Hängt auch mit den Leitfragen zusammen, von denen Sie sich haben leiten lassen.
Ja.
Trotzdem es keine Dramaturgie war, wie Sie vorhin gesagt haben. Weil ich da manchmal eben auch ein Situationsverständnis ist, wo man hinterher sagt, es war vielleicht verkehrt oder hätte anders sein können. Ja, klar. Da kommt jetzt noch ein anderer Begriff rein, den würde ich jetzt gerne noch reinnähen, nämlich der Begriff Kontext.
Ja.
Das ist auch ein ganz zentraler Begriff, den Sie da auseinandergestalten und versuchen zu konzeptionalisieren, dass man was damit anfangen kann. Was verbindet denn Kontext? Da hat man ja auch erstmal eine Idee, Kontext. Mit Situationsverständnis und was unterscheidet denn die beiden? Oder man könnte auch so sagen, ist ein Kontext einfach oder machen wir den? Oder nochmal anders gefragt, wie schaut man oder wie hört man auch da am besten hin, um da wirklich was mit anfangen zu können?
Ja. Also erst einmal der Begriff Kontext, den gibt es ja in unterschiedlichsten Themengebieten. Also es gibt einen historischen Kontext, in den etwas eingebettet ist. Es gibt einen deiktischen Kontext, so nennen das die Sprachwissenschaftler. Also wenn ich zu Ihnen sage, da drüben, da singt ja eine Amsel, dann müssen Sie kontextuell herstellen, was mit da drüben gemeint ist.
Ja.
Also der Bezugs, die Bezugsgrößen innerhalb eines Satzes, der deiktische Kontext. Wenn man das Werk Franz Kafkas interpretiert, dann schaut man vielleicht auf den werkimmanenten Kontext. Aha, die Figur des K, die kommt nicht nur im Schloss vor, sondern auch im Prozess. Ein spezifischer Kontext, nämlich der, in dem unsere Gespräche stattfinden, den nenne ich dann den situativen Kontext. Mhm. Dieser Kontext, fast wie ein Gespenst. Der ist nämlich erstens immer da und nie da, weil er ist immer schon da, wenn wir reinkommen, und gleichzeitig müssen wir ihn erst herstellen. Mhm. Das ist ein bisschen so ein Henne-und-Ei-Problem. Mhm. Also, dass ich jetzt hier sitze und ich glaube, ich heiße Eberhard Stahl und habe ein Buch geschrieben. Davon gehe ich aus und Sie wahrscheinlich auch. Mhm. Und gleichzeitig muss ich das und tue ich das auch. Ich erschaffe das auch, während ich spreche. Weil ich spreche ja wie einer, der Eberhard Stahl heißt und ein Buch geschrieben hat. Und dadurch entsteht diese Identität auch in dem Moment. Und insofern greifen wir immer auf Vorannahmen, so nenne ich das, zurück, wenn wir den Kontext uns annähern. Und wir konstruieren ihn gleichzeitig. Es ist beides zur gleichen Zeit. Und insofern ist er nie da. Wir entwickeln ihn. Und wie man am besten hinhört auf so einen Kontext, wie man am besten diesen situativen Kontext in den Griff bekommt. Dafür hab ich für mich ja so ein kleines Leitmodell entwickelt nach dem Motto 4x3. Wenn du eine Ahnung haben willst, in was für einem situativen Kontext du bist, dann guck mal in 4 Dimensionen und stell dir jeweils 3 Fragen. Ob damit dann alles abgedeckt ist, das wird sich rausstellen, aber damit hast du zumindest mal eine einigermaßen gute Orientierung.
Genau. Da können wir jetzt lange drüber reden, da möchte ich wirklich einladen, ob nun werbend oder auch nicht, das wirklich sich zu Gemüte zu führen, weil das ist so sinnvoll, diese Sortierung mit dem Hintergrund, jede Sortierung ist eine Komplexitätsreduktion irgendwo, aber damit dann auch einfach ganz konkret was anfangen zu können und anders zu gucken.
Ich selber arbeite ja sehr, sehr praktisch mit solchen Geschichten. Also wenn ich als Kommunikationsberater unterwegs bin. Ja. Und ich glaube, in erster Linie habe ich dieses Buch, das ist jetzt nicht sehr werbewirksam, für mich selber geschrieben.
Das würde ich ganz anders sehen wollen. Um als
Kommunikationsberater gut unterwegs zu sein. Und für mich ist es wirklich extrem hilfreich, in schwierigen Situationen das mal kurz abzuklären, wo ist hier gerade der Hase im Pfeffer, an welchen Konzepten scheitert das im Moment. Und insofern ist das eine ganz arbeitsfähige Checkliste, mit der man da unterwegs sein kann.
Ja. Also für mich ist das sehr werbewirksam, um es klar zu sagen. Aber es ist, vieles, also ich kann das ruhig zitieren, Fritz Simon hat auch öfter gesagt, er schreibt dann Bücher, um sich selber nochmal Klarheit zu verschaffen.
Ja.
Und daraus kommen oft sehr nützliche Sachen raus für andere. Also Sie haben ja so ein paar Leitfragen vorangestellt, dem Buch.
Richtig.
Im Buch jetzt. Ne? Ich will Ihnen jetzt nicht nachträglich unterstellen, Sie hätten eine Dramaturgie gehabt, wie ich es am Anfang sagte. Und diese Fragen betreffen verschiedene Facetten dessen, was Sie Situationsverständnis nennen. Also zum Beispiel, wie kommt Situationsverständnis zustande, das eigene, und wie denken wir das anderer Beteiligter, dass es zustande kommt, wie lenkt es unser Verhalten, wie beeinflusst es, irritiert es und so weiter. Aber jetzt nehme ich den Faden auf als Kommunikationsberater. Es gibt nämlich die weitere Frage drin, wie können wir Beteiligte unterstützen, wenn die nicht irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen oder nicht weiterkommen oder in Sackgassen sind. Also da geht es wohl eben um den Mehrwert für Profis, wie Beratende und Coaches, oder?
Auch würde ich sagen. Also nehmen wir mal eine Situation wie unsere jetzt gerade. Ich habe den Eindruck, wir haben einen gemeinsamen Nenner, aber es könnte sein, dass wir, könnte ja auch verunglücken. Könnte zum Beispiel sein, dass ich hier sitze und denke, was fragt der mich denn ständig Sachen, die in dem Buch drinstehen? Hat der das nicht angeguckt? Das muss der doch, das ist eine Unverschämtheit. Also vielleicht wäre ich so unterwegs, weil ich davon ausgehe, das ist gar kein Interview, was an Dritte geht, ja, wo sie mir sozusagen eine Gelegenheit geben, das Ganze gegenüber Dritten darzustellen, sondern bei meinem Verständnis ist es ein Gespräch zwischen uns. Und dann denke ich, der stiehlt mir doch die Zeit. Das kann er doch alles lesen. So, wenn das so wäre, dann würde ich hier, dann säße ich hier und wäre mittlerweile wirklich geladen. Ich wäre echt geladen. Mhm. Und sie würden die Welt nicht mehr verstehen. So, und in so einer Situation, was man da häufig erlebt, ist, beide Beteiligten, sie und ich, wären jetzt der festen Überzeugung, dass wir selbst es richtig machen. Mhm. Weil nach meinem Situationsverständnis ist es angemessen, jetzt langsam mal ein bisschen geladen zu sein hier. Ne? Mhm. Und nach ihrem ist das völlig daneben. Wir sind beide der Überzeugung, wir liegen richtig. Und weil wir aber davon ausgehen, dass wir das ja gleich sehen müssen eigentlich, als verständige Menschen, müssen wir uns jetzt wechselseitig, es geht gar nicht anders, wir müssen uns für dumm, für gestört oder für böswillig halten. Anders können wir uns das gar nicht mehr erklären. Das ist wie so ein Attributionszwang. Also wenn zwei Leute in einer Situation sind und der andere sich nicht gemäß dessen verhält, was aus meiner Sicht doch stimmig ist und angemessen ist, ja, dann hat er wahrscheinlich, ist falsch informiert oder er ist böswillig oder er hat irgendwo eine Störung. So, und dann wird es im Miteinander sehr schwierig. Also wir würden jetzt wechselseitig anfangen, uns hier anzugehen wahrscheinlich. Gleichzeitig, wir können es nicht entstören, weil wir diese Illusion haben, dass wir ja eigentlich vom Gleichen ausgehen. Da brauchst du jetzt jemanden, der kommt von außen. Das könnte wirklich helfen, jemand, der sagt, nee, Sie beiden gehen ja von unterschiedlichen Voraussetzungen aus. Ich versuche mal zu verbalisieren, welche das sind. Und dann wird er das so verbalisieren und dann würde ich sagen, ach so, ach, mein Gesprächspartner geht davon aus, der interviewt mich für Dritte. Ja, das war mir gar nicht klar. Das war mir gar nicht klar. Ja, nee, jetzt verstehe ich ja, dass der Mann mir nichts Böses will. Aber da muss ich mich nochmal neu sortieren. Und diese Fähigkeit, einen Blick darauf zu gewinnen, erstens, an welcher Stelle im situativen Kontext haben die beiden Beteiligten unterschiedliche Konzepte. Also den Blick erstmal zu haben und dann die Fähigkeit, diese Konzepte zu verbalisieren. Also sie so auszudrücken, dass die Leute sagen können, stimmt, davon gehe ich aus, das stimmt. Das ist jetzt, würde ich sagen, eine professionelle Kompetenz. Und in dem Sinne ist das eben auch ein Konzept und ein Buch, was sich an Profis wendet, die diese Fähigkeit zur Verbalisierung von Konzepten, situativen Konzepten und Skripten, die das jetzt in einer Intensität und Extensität brauchen, wie das jeder Einzelne von uns in seinem Alltagsleben nicht zur Verfügung haben muss. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich bin in einer Institution unterwegs und es geht darum, einen Konflikt zu klären zwischen dem Betriebsrat und der Unternehmensleitung. Dann wäre es gut, ich selber hätte für den Kontextfaktor der Beziehungsdefinition, die diese beiden verbindet, ich hätte dafür viele Konzepte im Rucksack, die ich anbieten kann, bis die beiden Beteiligten sagen, das genau, das ist mein Konzept, davon gehe ich aus. Ich brauche also einen Konzepte-Rucksack, und den zu entwickeln, wäre jetzt eine professionelle Aufgabe und die Entwicklung zu erleichtern. Das wäre ein Ziel von dem, was ich darauf geschrieben habe.
Okay. Ich glaube, dass das auch erreicht wird. Es ist herrlich, dass Sie das Beispiel jetzt genommen haben mit uns beiden, was da passieren könnte. Tatsächlich ist es ja so, dass ich das Gespräch als Interessierter führe, aber natürlich immer das Gefühl habe, das ist ein Gespräch, das man auch für andere führt.
Genau.
Ja. Das wieder nochmal so klar zu haben, finde ich immer sehr wichtig. Also der Friedemann Schulz von Thun hat ja das Vorwort geschrieben, dankenswerterweise. Er spricht dabei von, muss man zitieren, auch wenn es vielleicht Sorge machen könnte bei manchen, kognitive Schwerstarbeit.
Ich habe auch erstmal geschluckt.
Aber er sagt, die lohnt sich unbedingt. Man ist, schreibt dann nach der Lektüre klüger als vorher und hat ein womöglich interessanteres Leben vor sich. Jetzt komme ich sozusagen zu dem Punkt, dass ich ja selbst erfahren habe und auch schon von anderen, dass dir das einfach auch, ich nenne es jetzt mal unvorsichtigerweise leichtfüßig, dass man da reinkommt. Ja? Also mit diesen Beispielen, mit diesem Witz. Und wie er dann auch sagt, man hat womöglich ein interessanteres Leben vor sich, da meint er, glaube ich, nicht nur Profis. Also ich habe den Eindruck zumindest, das Buch ist auch nicht nur für Profis oder Kommunikationsberatende, sondern für jede und jeden, der kann damit was anfangen. Das behaupte ich, und zwar nicht nur aus Werbegründen, sondern aus Erfahrung. Aber würden Sie dem zustimmen?
Ja, ich auf jeden Fall. Also wenn man sich für diese Themen interessiert, dann muss man da kein Profi sein. Ja. Also das überhaupt nicht. Allerdings, man muss sich dafür interessieren, sonst ist einem der Aufwand vielleicht ein bisschen hoch und der Differenzierungsgrad ein bisschen doll. Sobald man sich aber dafür interessiert, glaube ich, macht das, jedenfalls mir hat das, aber das ist jetzt egozentrische Illusion, das macht dann wirklich Spaß. Also ist ein bisschen so, wir haben ja vorab darüber gesprochen, dass wir beide keine Profi, aber so ein bisschen Hobbymusiker sind.
Und, okay, ja, genau.
Ja, und wenn man jetzt, wenn ich jetzt ein Tutorial kriege für Bluestonleitern zum Beispiel, ne, dann ist das, was da können Profis was mit anfangen. Da kann ich aber auch was mit anfangen. Ich kann da auch von profitieren, auch wenn ich bin jetzt nicht der Großbenutzer davon. Aber sobald mich das interessiert, ist das für mich sehr nützlich. Allerdings, wenn ich kein Instrument spiele und Bluestone-Leitern mich gar nicht interessieren, ja, dann ist das für die Katze. Dann brauche ich das nicht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das ist für den Alltag gedacht, das Ganze. Einfach, weil wir es ja alle jeden Tag machen.
Also, Sie haben ja dieses schöne Beispiel am Anfang mit dem Schulkollegen von Ihnen früher bei der Rückgabe der Mathearbeit, wo der Mathelehrer die Arbeit vor ihm hinknallt und sagt, Faulpelz. Und er steht auf und sagt, angenehm, Manni Oppermann oder so, wie er heißt.
Ja, mit dem Namen muss ich jetzt ganz doll aufpassen, weil ich kenne ja den Originalnamen, den darf ich jetzt nicht sagen.
Natürlich nicht, aber das ist so ein Beispiel dafür. Man kann von überall in das Buch einsteigen, um bei diesem Thema nochmal kurz zu bleiben, dass es quasi für alle und jeden ist. Und da hat sofort das Gefühl, das kenne ich.
Ja.
Das finde ich jetzt interessant und ich würde es gerne ein bisschen besser noch verstehen. Vielleicht kriege ich da wirklich hilfreiche Ideen. Ja. So gesehen, so wie mit dem Blues. Tonleitern, genau. Ich gucke mal rein und lass mich einfach ein kleines bisschen führen. Wie kann ich denn das noch angucken? Genau.
Ich nehme, wenn ich darf, nehme ich mal ein Beispiel raus. Das habe ich sozusagen für mich selber darin genommen. Das ist der Umgang mit einem, ich glaube, Versicherungsvertreter oder Geldanlageberater am Telefon. Das habe ich quasi, das ist ein eigenes Beispiel. Ich habe das genutzt, um selber mal für mich zu verstehen, verflixt nochmal, immer wenn diese Leute bei mir anrufen, ist mein erster Impuls, ich will damit nichts zu tun haben, aber es fällt mir wahnsinnig schwer, diese Gespräche einfach nicht stattfinden zu lassen oder sehr kurz zu halten und diese Mechanismen erstmal zu sehen und dann zu verstehen. Also wie kann man das machen, dass man jemanden kommunikativ quasi einen Fuß in die Tür stellt? Das fand ich für mich extrem nützlich. Ich muss sagen, und es hat sich bewährt. Ich bin im Alltag immer noch kein Vollprofi im Umgang mit aktiver Werbung, aber ich bin deutlich besser geworden. Und dafür hat es sich wirklich gelohnt.
Ein mir sehr vertrauter Mensch hat mal bei einem Anruf von einem Fondsmanager oder sowas, der ihm am Telefon sagen wollte, dass er das und das Geld da investieren sollte, hat er ihm einfach nur gefragt, wie viel haben Sie denn in dem Fonds?
Ja, eine sehr gute Reaktion. Ja, aber da muss man erstmal drauf kommen.
Ja, ja, klar.
Und ich würde sagen, das sind dieses, da muss man erstmal drauf kommen. Das heißt meistens, den Kontext so zu verändern, dass bestimmte Fragen, wo man jetzt im Nachhinein sagen würde, ja, ist doch eine naheliegende Frage, dass die überhaupt erstmal denkbar werden. Wenn das gelingt, dann hat man wieder Handlungsfreiheit. Und das wäre jetzt ja so ein bisschen das ein Entwicklungsziel bei der ganzen Geschichte, dass ich bei Kontexten Handlungsfreiheit wiederherstelle, da wo sie mir über die Kontextdefinition verloren gegangen ist, sodass mir Gedanken wieder denkbar werden und Sätze wieder sachbar werden, die eigentlich ganz einfach sind und in der Situation auch wirklich zu meinen Gunsten wirksam würden, die aber durch die Konstruktion des Kontextes wie verstellt sind. Ja? Und das, was ihr Freund oder da gemacht hat, ist ja quasi, er hat einfach eine asymmetrische Beziehung symmetrisiert. Ja? Da musst du dann erstmal drauf kommen. Ja, da musst du erstmal drauf kommen in der Situation und dann wird es ganz einfach. Ja?
Und jetzt habe ich eine schöne Erklärung, vielen Dank.
Genau. Ja. Und wenn man darauf kommt, ist alles gut.
Das wäre jetzt, ich muss jetzt natürlich auf den Zeitkontext gucken, als Karl Auer Sounds of Science.
Genau, ich gehe davon aus, ich muss das gar nicht und ich sammle hier einfach vor mich hin. Ja.
Nein, das ist ja gut so. ich kann, wobei das wäre eigentlich ein super Schlusswort gewesen, was Sie gerade gesagt haben, aber ich würde gern auch Sie das. Karl Auer Sounds of Science Abschlussfrage noch stellen. Wenn Sie nicht noch überhaupt das noch öffnen wollen, das Thema für die allgemeine gesellschaftliche Situation ist vielleicht zu groß, aber die Abschlussfrage ist immer die gleiche. Die heißt nämlich, man hat sich da irgendwie vorbereitet aufs Gespräch, hat irgendwie eine Idee, was gefragt wird und jetzt kam irgendwas, wo Sie dachten, oh, das wird bestimmt thematisiert, kam jetzt gar nicht vor. Respektive, es ist irgendwas Ihnen eingefallen, das haben Sie rechts notiert, da liegt es noch und jetzt kam das auch nicht vor. Sollte das der Fall sein, würde ich Sie einladen, stellen Sie sich selbst noch eine Frage oder was Ähnliches, wenn Sie wollen.
Also dann stelle ich mir selbst die Frage, die ich häufiger von Leuten gestellt bekomme aus der Praxis, wenn ich mit denen zusammenarbeite. Sagen wir, Herr Stahl, wenn Sie da jetzt so mit diesen Techniken arbeiten und diesen Verbalisierungen und Fragen in ihrem Privatleben. Da geht ja nichts mehr schief, ne? Oder geht alles schief, weil ihnen niemand mehr über den Weg traut, weil das ja alles ständig durch technisierte Manipulation ist bei ihnen. Finde ich, ist eine Frage, die sich immer sehr schnell stellt, wenn so Kommunikationstechnik zum Thema wird. Und wenn ich meine Fragen selbst beantworte, würde ich sagen, erstens, leider ist die Erfolgsquote der Methoden in meinem privaten Alltag alles andere als 100%. Und gleichzeitig würde ich sagen, aber doch immer wieder, es ist wirklich nützlich. Es ist wirklich nützlich. Also wenn ich zum Beispiel dran denke, ich habe eine Zeit lang bei uns im Dorf in einer Band gespielt und wenn da Konflikte aufgetreten sind, war das manchmal möglich, die, indem man das Kontextverständnis zum Thema macht, zu entschärfen. Oder ich hatte während der Corona-Zeit auch hier bei mir im Dorf Gespräche mit Bekannten, wo wir außerordentlich unterschiedliche Auffassungen waren. Wo ich aber gemerkt habe, wenn ich mit dieser Grundhaltung da rangehe, du bist wahrscheinlich nicht dumm, gestört und böswillig. Könnte natürlich auch sein, aber bist du wahrscheinlich gar nicht. Ich kenne dich doch. Du hast ein anderes Kontextverständnis als ich. Lass mal austauschen. Hat tatsächlich geholfen, muss ich sagen. Also von daher, das hat geholfen. Und mit dem Manipulativen würde ich sagen, das ist immer ein Risiko, was im Raum steht. Aber da kann ich mich einigermaßen auf die Leute in meinem Umfeld verlassen, die ja an mir als Profi gar kein Interesse haben, dass die, das ist ja auch eine Kontextverletzung sozusagen, wenn ich da als Profi im Privaten unterwegs bin, dass die Kontextverletzung sofort thematisieren. Also das wäre so eine selbstgegebene Antwort auf eine selbstgegebene Frage nochmal.
Ja, vielen Dank. Ich bin ja immer wieder froh, dass die Frage kommt, weil da kommen nochmal Schleifen, die ganz spannend sind und nochmal so eine Brücke schlagen. Was mache ich jetzt nach dem Gespräch, wenn ich Eberstahl zugehört habe, wenn ich mit dem Gespräch in mein weiteres Leben gehe? Ich finde es immer sehr nützlich. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Zeit.
Ich Ihnen auch.
Und ich danke Ihnen für das Buch, um das nochmal ganz klar zu sagen. Es ist wirklich neben seiner Nützlichkeit wirklich ein Genuss, das zu lesen.
Das vielen freut Dank. Mich. Dankeschön.
Okay. A bientôt.
Ja.
Eberhard Stahl bei Karl Auer Sounds of Science. Ganz herzlichen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es im Karl Auer Magazin und überall, wo es Podcasts gibt. Wir möchten gerne noch hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karl Auer Magazin, natürlich Heidelberger Systemische Interviews oder Formed Reloaded mit Fritz B. Simon, Blackout braucht für einen keinen Bock mit Timo Nolle und Cybernetics of Cybernetics mit Lina Nagel und viele andere. Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website karl-auer.de, stöbern im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.